Fields pressured immediately. Athleticism escapes that one. Fields, are you kidding me? Has the first down and scoots out of bounds. The man is a magician, Justin Fields.
Bear Down und herzlich willkommen zu Into the Bears Bamboozle, dem offiziellen Podcast des German Bears Cave e.V. Fanclub. Mein Name ist Marc und ich bin heute euer Host, seit lange mal wieder und das funktioniert ja immer noch wie geschmiert. Bei mir heute in der letzten Folge vor dem NFL Draft ist der Matze. Matze, was geht ab? Wie geht's dir?
Ja, Marc, freut mich, mit dir gemeinsam wieder eine Folge zu machen. Das Intro hast du wunderschön durchgesagt. Komplett flawless. Ich bin sehr stolz auf dich und ich freue mich auf die letzte Folge. Wir haben es gerade schon im Off gesagt, es war jetzt viel Draft-Coverage und es ist immer spannend, darüber zu sprechen, aber es ist jetzt dann auch mal gut.
Ja, absolut. Wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen gerade so nach Free Agency kaum was anderes gemacht, als uns irgendwie mit Mock-Drafts, mit Analysen, mit Tape, mit verschiedenen Experten, mit Podcasts, mit allem, was es so irgendwie gibt, auseinanderzusetzen. Und man kennt jetzt irgendwie, das war ja auch so meine, wahrscheinlich dann auch deine erste so intensive Draft-Coverage. Ich glaube, das nächste Jahr, generell das Football-Jahr, wird dadurch nochmal spannender, weil ich glaube, wir haben einige an Spielern hier auch besprochen, die ja natürlich auch zum Großteil bei anderen Teams landen. Aber wird halt auch ganz interessant, die Spieler woanders zu sehen, zu gucken, ob so die eigenen Draft-Crushes hitten, wie die so funktionieren. Denn ich glaube, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, desto ja, stärker und besser und cooler findet man irgendwie die Spieler. Aber wir wissen ja, erfahrungsgemäß, egal wie gehypt gewisse Positionsklassen werden, es wird genauso Stinker geben. Und ja, wir hoffen mal da, die Bears ja dieses Jahr Stand heute nur noch 4 Picks haben, dass wir die 4 Picks auf jeden Fall treffen. Hast du denn, da haben wir jetzt gar nicht drüber vorher gesprochen, ich werfe dich da jetzt einfach mal mit so rein, denn du bist da ja auch einfach mal ein Macher in der Spontanität. Wie sieht's aus? Hast du so während deiner ganzen ja, Draft-Coverage so eine Handvoll Spieler oder den einen oder anderen Spieler gefunden, wo du sagen würdest, boah, das ist ein absoluter Crush von mir, unabhängig auch vom Bears-Board vielleicht so ein bisschen?
Unabhängig vom Bears-Board würde ich jetzt, also ich muss sagen, ich habe mich schon sehr auf die Bears fokussiert, weil man muss auch sagen, wir haben jetzt außer Cornerback haben wir ja tatsächlich viele Positionen, wo man auch jeden Fall auch noch Tiefe dazu holen kann und Tiefe nicht schlecht ist per se. Deswegen ist, ich habe definitiv so ein paar Crushes. Wir haben, jeder, der die Folgen verfolgt hat, weiß die auch. Bei dir ist es zum Beispiel ein Eddie Mitchell, bei mir ist natürlich ein Brian Thomas. Ich finde auch Austin Booker auf Edge ziemlich spannend, auf den kommen wir nachher auch noch zu sprechen, einem der Mock-Drafts, kleiner Spoiler. Ansonsten, ja, also ganz ehrlich, ich habe sehr viele Receiver-Favorites, weil die Klasse einfach sehr tief ist und es irgendwie wahnsinnig viele verschiedene und versatile Receiver gibt, wo man ja für alle irgendwie was abgewinnen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder wer da bei dir so die Position Group ist, wo du sagst, okay, da bist du am gespanntesten drauf.
Ja, ich finde es halt crazy, dass du, weil du so eine tiefe Klasse hast. Also ich sag mal gerade so, Linebacker finde ich so mit am schwächsten. Safety ist hinten raus so ein bisschen was da. Aber Corner hat halt nicht diese Elite-Spitzengruppe, hat dann aber so von, ich sag mal, Pick 10 bis irgendwie Mitte, Ende, zweite Runde eine ganz gute Tiefe drin. Edge finde ich in der ersten, zweiten, vielleicht sogar in der dritten Runde noch ganz gut, aber auch ohne dieses Elite-Prospect zu haben. Wide Receiver ist halt richtig krass, weil du irgendwie sowohl die Blue-Chip-Player als auch Tiefe bis in Runde 5 findest. Die Tackle finde ich sogar in der ersten und zweiten Runde oder gerade in der ersten Runde. Man sieht ja auch überall in den Mocks, dass teilweise 7, 8, 9 Tackle in der ersten Runde gehen. Und da halte ich die Spitzengruppe so vielleicht sogar noch mit am stärksten. Weil wenn man so guckt, du hast in den Receivern diese klaren Top 3 für alle und dann flacht das so ein bisschen ab. Dann hast du so 2 Kandidaten im nächsten Tier und dann hast du, glaube ich, eine unfassbare Tiefe in Runde 2 und Runde 3. Bei den Tackle ist tatsächlich so, dass du in der ersten Runde da richtig, richtig Value abgreifen kannst, auch spät in der ersten Runde. Defensive Tackle hast du 2 richtig gute Prospects, die in meinen Augen auch First-Rounder sind. Danach wird die Klasse merklich dünner und nach Runde 3 kriegst du nicht mehr so den Value, denke ich. Ja, klar, du hast eine extrem gute Quarterback-Klasse mit der Spitze und aber auch in der Breite, die du in den letzten Jahren definitiv so nicht hattest. Von daher bin ich da ganz gespannt. Klar, man hat so ein bisschen seine Crushes und auch unabhängig natürlich, klar, man guckt sich die Positionsgruppen an, wo Chicago auch die Needs hat. Und es ist, glaube ich, in diesem Draft ziemlich leicht, sich in eine Handvoll Receiver zu verlieben. Ne? Ganz am Anfang in der Coverage war es so ein bisschen bei mir Xavier Legette und Roman Wilson, halt auch komplett zwei unterschiedliche Typen. Der eine tatsächlich Slot, der andere so ein Ex-Receiver. Dann hinten raus natürlich A.D. Mitchell, ich feiere Ricky Purcell richtig, richtig hart. Und aber auch hinten raus, Johnny Wilson haben wir ja beide in unserem Mock mit drin gehabt. Den finde ich ziemlich spannend mit seinen, was ist der, 6'6", 6'8 oder 6'8 oder sowas. Also so eine absolut frech, wie groß der ist. Ja, dann hast du den einen oder anderen Center, du hast auch in der zweiten Runde halt noch so eine angenehme Tiefe auf Guard. Aber ich habe auch schon das gesehen, was Ryan Poles ja so ein bisschen gesagt hat, dass die Klasse hinten raus recht dünn wird wegen NIL. Und das sind ja jetzt so die letzten Jahrgänge, die aufgrund der Corona-Pandemie länger am College bleiben und eventuell nochmal zurückgehen. Nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass wir diese Problematik da nicht mehr groß haben. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, man findet all over the place Spieler wie Dadrian Taylor, Demerson, den Safety, den ich besprochen hatte. Oder halt auch Jermaine Burton, wenn man so einen Trash-Talker, der aber auch richtig Potenzial in der vierten Runde mitbringt hat. Oder in Runde 3 meinetwegen. Ne? Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei der einen oder anderen Position so das Elite-Prospect fehlt, weil in den letzten Jahren auch immer dieser krasse Edge-Rusher irgendwie dabei war. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Prospects sich entwickeln.
Ja, oder auch auf Running Back. Running Back ist ja Elite. Ja, da fehlt auch so das totale Elite-Talent. Ist klar, es sind ein paar gute Jungs dabei, aber wie du sagst, auch auf Edge-Rusher. Ich sehe klar, Dallas Turner hat wahnsinnig viel Potenzial und wahrscheinlich auch der Number One Edge-Rusher in dem Draft dieses Jahr. Aber ja, so richtig vom Socken, dass ich sage, man muss ihn an 9 picken, ist es für mich nicht.
Nee, das ist so. Und ich weiß nicht, wer von euch da draußen, und du hast es bestimmt mitbekommen, ich war ja beim Fanclub Mock Draft, den die Jungs vom Dolphins Podcast jedes Jahr organisieren. Ziemlich coole Sache, Shoutout auch nochmal an die Jungs, Grüße gehen raus. Da waren, ich glaube, auch 19, 20 Teams vertreten, einige krankheitsbedingt abgesagt, die anderen weiß ich nicht, aber war ziemlich cool. Klar, war für euch alle da draußen. Caleb Williams ist an 1 gegangen, dann ist das Board so ein bisschen weird gefallen. Ich glaube nicht, dass es in echt so fällt. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und dann ist Dallas Turner an 9 zu mir gefallen, den ich dann noch picken musste. Joe Alt war weg, die drei Receiver waren weg. Ich hatte keine Möglichkeit, zurückzutraden. Und ich denke, dass es in die Richtung gehen kann. Wenn das Board so fällt, wäre ich tatsächlich happy mit dem Downtrade. Aber wir können ja mal kurz in dem Kontext drüber reden, weil wir haben jetzt viel gemockt, viel spekuliert, viel drüber gesprochen, was wir uns wünschen. Matze, was wäre denn so, jetzt abgesehen vom Best-Case-Szenario für dich, das Szenario, wo du am Ende des Tages sagst, hands down, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, glaube ich, dass wir an 9 folgenden Spieler picken. Weil, ich will dich jetzt nicht dazu nötigen, in der dritten Runde dich festzulegen. Ich glaube, das funktioniert vorne und hinten bei uns nicht. Aber an 9 kann man ja schon mal so ein bisschen predikten. Eine erste Runde macht man ja mal ganz gerne. Was glaubst du, passiert an oder mit Pick Nummer 9 im Draft am Donnerstagnacht?
Genau, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen. Darüber haben wir jetzt schon sehr oft in den Folgen gesprochen, sondern wirklich, was ist das realistische Szenario? Und für mich das realistischste Szenario ist, weil ich Ryan Poles auch so einschätze, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir an 9 einen Edge-Rusher draften direkt. Ich glaube, dass es mit einem Downtrade dazu kommen wird, und zwar Downtrade in die Range 13 bis 17 und da dann einen Edge-Rusher nehmen, wie einen Laia Tulatu oder auch Jared Verse, der in vielen Mocks mittlerweile fällt bis an 18, 19, 20. Ich glaube, dass der Pick, also der erste Pick nach Caleb Williams, ein Edge-Rusher sein wird. Es wird aber meiner Meinung nach mit einem Downtrade passieren und daraus das weitere Result entweder Second- oder Third-Round-Pick. Da können wir dann weiterschauen. Ich weiß nicht, soll ich dann gleich auch weitermachen, was ich denke, was dann passiert, oder sprechen wir nur über Pick 9 jetzt?
Boah, wenn du willst, kannst du da noch ein bisschen was zu ausführen. Ne? Ich glaube aber, dass gerade Day 2 sehr, sehr abhängig davon ist, wie das Board nach Tag 1 fällt. Deshalb glaube ich, dass das ja viel so Value hat in Richtung Unterhaltungsfaktor. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, ich weiß nicht, ob du da mehr Inside-Wissen hast als ich. Aber wir sehen es das ja, wir sehen es ja auch jedes Jahr bei den Teams. Die haben ja auch einfach keinen Plan, was wie das Board fällt. Und ich glaube, an Tag 1, Tag 2 zu predikten, ist nahezu unmöglich.
Ja, also ich habe mir auch nur noch aufgeschrieben, ich kann mir gut vorstellen, dass Receiver, Center und Guard beziehungsweise D-Line noch eine wichtige Position oder wichtige Positionen sein könnten. Haben wir aber auch schon oft drüber gesprochen, und alles Weitere wäre da Spekulation, du hast schon gesagt, Marc. Was ist denn deiner Meinung nach, was passiert an 9? Was macht Ryan Poles?
Ja, also wenn ich so ein bisschen durch die Picks 1 bis 8 gehe, und das muss man ja halt immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, ne? Man guckt sich die verschiedenen, das Consensus-Board an, man guckt sich so ein bisschen bei Dane Brugler durch, man guckt, was andere Teams so mocken, andere Experten sagen und schreiben, und ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn nicht 4 Quarterbacks in den Top 8 gehen. Ich bin aufgrund der Tatsache, dass die Vikings ja im Vorfeld mit Houston schon getradet haben, um sich den zweiten First-Rounder dieses Jahr zu holen, kann ich mir fast nur vorstellen, dass die auf jeden Fall vor Chicago traden. Jetzt nicht, weil Chicago da gefährlich werden würde, was den Pick angeht, aber ich glaube, dass man in dieser Range auf jeden Fall einen Quarterback draften will. Und am besten halt auch vor die Giants. Das wäre so mein erster Spot, wo der vierte Quarterback wahrscheinlich gehen könnte. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was die Patriots machen, ob die sagen, ey, unser Roster ist noch so schwach, es bringt gar nichts, da jetzt einen Rookie reinzuwerfen. Wir verschieben unseren Rebuild einfach noch um ein Jahr. Aber ich gehe davon aus, dass die Vikings da mit reintraden. Das heißt, du hast, so wie ich es schätze, die Rain oder die Reihenfolge kann ich so. Es finde ich recht schwierig, aber auf jeden Fall 4 Quarterbacks, und dann, man kennt die NFL. Die NFL bewertet Trenches recht hoch. Ich habe jetzt keinen Guard, Center oder Defensive Tackle hoch genug, um ihn in die Top 8 zu draften, aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein Tackle und ein Edge Rusher gehen könnte. Weil erfahrungsgemäß gerade Edge-Rusher einfach zu wichtig sind, als dass sie so weit fallen, unabhängig vom Spielerpotenzial. Man hat sogar gesehen, dass ein Spieler wie Trevon Walker an 1 zu den Jaguars gegangen ist, und der hatte auch nur, wirklich nur athletisches Profil, also Production war nicht so da und Technik oder was auch immer. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Tackle, ein Edge geht. Und damit würde ich vermuten, dass Rome Odunze an 9 fällt. Und wenn Rome Odunze, weil ich glaube, dass der Konsens Malik Nabers dann doch höher hat, habe ich wahrscheinlich im Vakuum auch. Für die Bears bin ich eher bei Odunze. Und deshalb glaube ich, dass die Bears an 9 Odunze picken. Würde ich jetzt auf jeden Fall Brief und Siegel drauf geben, weil ich glaube, dass du so ein Talent nicht fallen lassen kannst. Du hast damit unglaubliche Waffen für deinen jungen Quarterback. Du bist auf Jahre versorgt. Du hast mit einem DJ Moore noch ein paar gute Jahre. Du hast Keenan Allen noch, kurzfristig. Wie kurzfristig werden wir sehen. Aber du hättest damit auf jeden Fall vielleicht sogar das beste Receiving Corps der NFL. Und ich glaube, dass die Bears irgendwann jetzt auch an einem Punkt sind, an dem man sagt, wir müssen auch einfach Talent reinholen. Und Löcher wurden in vielerlei Hinsicht gestopft. Ja, jetzt einen Blue-Chip-Player reinholen, nächstes Jahr mit einem First- und 2 Second-Player nochmal ein bisschen die Tiefe adressieren. Und ich glaube, damit wäre man hervorragend aufgestellt.
Ja, und dann würde man ja auch aus der Vergangenheit lernen. Also was war bei Mitch Trubisky, was war bei Justin Fields? Die Waffen haben komplett gefehlt. Wenn man da mal überlegt, mit wem die beiden arbeiten mussten, vor allem in den ersten Jahren, und Justin Fields auch zu Beginn seiner Karriere, das ist schon zum Stirnrunzeln. Und da wäre natürlich ein Wide Receiver Core aus Keenan Allen, DJ Moore und Rome Odunze mehr als sexy. Und dazu noch die verbesserte O-Line. Also man würde aus den Fehlern lernen und wäre auf jeden Fall auch ein Pick, den ich mehr als absegnen würde.
Ja, ich finde es halt auch spannend. Also meinetwegen kann man hat es letztes Jahr gesehen, dass Poles anders valued als der Konsens. Man hat es letztes Jahr besonders bei Daniel Wright gesehen, den ja alle eher als Mid-First bzw. Late-First gesehen haben. Deshalb hieß es überall ja auch, dass er ein kleiner Reach gewesen war. Ich würde mich auch ganz ehrlich bei Poles nicht wundern, wenn er beispielsweise Talise Fuaga oder JC Latham oder so relativ hoch auf seinem Board hätte und einen der Tackles so hoch draftet. Für mich ist es noch nicht mal gegeben, dass Joe Alt für ihn Tackle 1 ist. Da würde ich würde bei Ryan Poles gerade so, was den Draft angeht, erstmal keine großen Wetten abschließen. Würde ich auch nicht verurteilen.
Du sprichst Tackle an, wenn man vielleicht anstatt Offensive Tackle mal auf Defensive Tackle schaut. Letztes Jahr war es so, dass gegen die letzten Tage vor dem Draft ist Danny Wright auf einmal komplett aus dem Nichts, ist der Stock ziemlich hochgegangen und Ähnliches kann man gerade so ein bisschen bei Byron Murphy II beobachten. Also da geht der Stock auch ziemlich hoch jetzt gerade die letzten Tage vor dem Draft. Und wer sagt, dass nicht das unser Pick sein sollte? An 9 ist so die Frage, aber mit einem Downtrade. Wir werden sehen.
Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, egal was du da an 9 machst, ich glaube nicht, dass du da mit einem schlechten Gefühl rausgehen kannst, weil du so viele Optionen hast. Das Einzige, was ich, also von realistischen Optionen spreche ich jetzt natürlich. Also ich will jetzt gar nicht anfangen, hier Running Back, Linebacker oder Safety aufzumachen. Aber bei allen anderen Positionen, selbst wenn es ein Corner ist, und das wäre wahrscheinlich das Szenario, wo ich mich am meisten ärgern würde, weil wir da so stark besetzt sind. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass man da jetzt noch einen Corner in den Top 10 draftet. Aber bei allen anderen Positionsgruppen, bin ich ganz ehrlich, da kann man einen Case für machen, ne? Und je nachdem, wie Ryan Poles jetzt und die Crew ihr Board haben, bisher hat er recht. Er hat den Kader krass umgebaut und deshalb, bei aller Spekulation, wahrscheinlich kommt es sogar am Ende des Tages anders, als wir irgendwie gedacht haben. Aber unsere beiden Einschätzungen habt ihr jetzt gehört. Ich sage voraus, dass wir mit Rome Odunze, Wide Receiver aus Washington, an 9 gehen und Matze predicted einen Downtrade und mit einem Edge Rusher in Runde 1. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir irgendwie da doch richtig liegen. Ich glaube, bei keinem der beiden Szenarios würde man sich groß ärgern, weil der Kader oder das Roster sich auf jeden Fall immens verstärken würde und man den nächsten Schritt in Richtung Contention macht. Ja. So viel dazu, viel Rumgeplänkel, viel Gerede um wenig Inhalt. Wir haben euch was mitgebracht. Und zwar haben wir euch letzte Folge gebeten, dass ihr uns doch mal eure Mockdraft schickt. Und das habt ihr getan. Also da kam reichlich was. Wir haben uns das mal angeguckt. Wir haben einiges mitgenommen. Wir haben jetzt mal 8 Mockdrafts mitgenommen in die Folge heute und gehen die mal so ein bisschen durch. Ihr könnt uns auf jeden Fall dazu schreiben, ne, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr glaubt, was realistisch ist, was ihr hofft und natürlich auch gerne zu unserer Einschätzung. Ihr könnt uns gerne sagen, was ihr so predicted, was an 9 passiert, denn ich glaube, über Pick 1 müssen wir nicht weiter groß diskutieren. Und ich würde sagen, Matze, wir fangen mal mit einem Mock an, und zwar, wir haben einen einzigen Mock bekommen, in dem ihr da draußen keinen Trade drin hattet. Nicht alle hatten den Trade an 9, viele hatten den auch später, aber lass uns doch mal mit dem ersten Mockdraft anfangen von Stefan Rolf. Ich hoffe, war so geschrieben, ne? R-O-H-L-F.
Ich glaube, wir lassen es bei Vornamen.
Der Stefan nämlich. Grüße gehen raus an der Stelle. Hat uns seinen Mock geschickt und ist bei den 4 Picks, den die Bears haben, verblieben. Willst du mal reinstarten, Matze?
Ja, gern. Der Stefan hat, wie du gerade schon gesagt hast, ohne Trade gearbeitet. Der konservativste Mock von allen Einsendungen. An 1 mit Caleb Williams, an 9 mit Dallas Turner, Edge Rusher, an 75 mit Cooper Beebe, ja, Guard, und an 122 mit Brandon Rice von USC, Wide Receiver. Ja, Marc, sehr konservativ, aber es werden die größten Needs bedient, oder?
Ja, als allererstes muss ich sagen, ich bin froh, dass du den vorliest, weil ich habe mir den, glaube ich, falsch abgeschrieben.
Ach echt?
Ich habe gedacht, boah, ey, korrekt, also gut, dass ich dich da reingeschickt habe, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass er Rome Odunze einen 9 hat. Okay, dafür haben wir Matze. Ich bin, also ich hoffe, du hast recht. Nicht, dass wir dem Stefan da jetzt Unrecht tun. Aber okay, Dallas Turner an 9, Cooper Beebe und Brandon Rice. Ja, finde ich ganz nice. Gerade hinten raus mit Brandon Rice eine solide Option, die als Nummer 3 Receiver, glaube ich, da auf jeden Fall eine Rolle haben kann. Dann hast du daneben noch Tyler Scott, der so ein bisschen das Feld öffnen kann und stretchen kann mit Speed. Aber Brandon Rice, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, wir hatten ihn auch in einem unserer Mock-Drafts. Finde ich cool, weil alleine auch die Connection zu Caleb Williams direkt da ist. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das schon einen Unterschied machen kann. Ja, wie viel müssen wir noch über Caleb Williams oder Dallas Turner sprechen? Ich glaube, da ist fast alles schon zugesagt. Beide Needs adressiert und mit Cooper Beebe, glaube ich, ein Guard, der so ein bisschen Center-Upside hat. Wie gesagt, Cooper Beebe aus Kansas State. Mag ich recht gerne, habe ich letztes Mal auch erwähnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis in die Runde 3 fällt. Die anderen Picks halte ich tatsächlich für ziemlich realistisch und ich wäre der Letzte, der sich beschwert, wenn du Cooper Beebe in Runde 3 bekommst.
Ja, total. Vor allem, du sagst es, Center Upside oder vielleicht sogar als, dass er noch sitzen kann hinter Nate Davis und vielleicht als Ablösung von Nate Davis, wenn da dann was vertraglich umstrukturiert werden sollte oder er nicht länger in Chicago bleiben sollte, fände ich Cooper Beebe auch eine gute Alternative. Und ich bin auch bei dir, ich glaube, an 75 könnte es knapp werden mit Cooper Beebe. Ich habe ihn da auch ein bisschen höher, aber wenn er uns da in die Arme fällt, dann würde ich dir natürlich dankend annehmen. Brandon Rice, du hast schon gesagt, 6 Fuß 3, 215 Pounds, typischer X-Receiver, hat ein hohes Ceiling, meiner Meinung nach. Die Verbindung mit Caleb ist da und wenn Brandon Rice in der 4. Runde noch da ist und das Board so fällt, wie es bei Stefan jetzt gefallen ist, finde ich das eine gute Sache. Und für das, dass kein Downtrade dabei ist, ein gelungener Draft, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall gutes Value mitgenommen, kann man definitiv so sagen. Gehen wir in den nächsten Mock und ich traue mich schon fast gar nicht mehr vorzulesen, weil irgendwie war das alles anscheinend bei mir ein bisschen schwierig mit dem Abschreiben.
Aber ich kann das auch gerne weitermachen. Also.
Ja, pass auf, ich hätte als nächsten, ich sag mal, von wem ich den als nächsten machen würde, weil du hast natürlich nicht meine Reihenfolge. Als nächstes würde ich jetzt kann ich es ganz spannend machen. Nehmen wir den nächsten relativ unkomplizierten mit oder in dem die Bears an 9 bleiben und zwar von Nico C., der über Instagram geschrieben hat und ich hoffe, das war der Caleb Williams, Rome und Austin Booker Mock.
Richtig, super. Gut abgeschrieben.
Fantastisch. Dann mach den einmal kurz komplett, dann wissen die Hörer auch, wovon wir reden.
Genau, also Grüße gehen raus an Nico, vielen Dank für deine Einsendung. Nico hat gepickt an 1 Caleb Williams, an 9 Rome Odunze, an 75 Austin Booker, Edge Rusher und an 106, da hat er mit den Titans getradet für unseren 122 Pick und den Next Jahres 6. Runden Pick. Und da hat er geholt Dadrian Taylor Demerson, Safety. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, das sind seine vier Prospects, die er holt mit einem kleinen Uptrade mit den Titans auf 106.
Ja, also das ist so ein Draft, den ich zum Beispiel selber auch sehr feiere, ne? Weil da sind so ein paar Crushes von mir drin mit Rome Odunze und Taylor Demerson. Du adressierst halt auch wieder Needs. Du holst diesmal Blue-Chip-Player Rome Odunze rein. Austin Booker, warst du ja auch ein großer Fan auf Edge. Ich glaube, wenn man einen Austin Booker in der 3. Runde bekommen kann, ich finde es super schwierig, diese Edge-Klasse einzuschätzen, was so in Runde 2 geht, was in Runde 3 geht, wie die NFL-Teams ihn sehen. Ich glaube, da werden wir auch nachher noch mit den Ohren schlackern an Tag 2, wer so wo dann geht. Ne, deshalb finde ich es super schwierig einzuschätzen. Irgendwann müssen halt, also es werden halt nicht bis zu Ende der 2. Runde nur Tackle und Receiver gehen, ne? Da werden auch noch andere Positionen vorher gehen. Deshalb, wie gesagt, also wenn Austin Booker dir an 75, glaube ich, in den Schoß fällt, ähnlich wie mit Cooper Beebe, ist das eine super Edition, die du Edge, glaube ich, an der Seite von Montez Sweat sofort starten kannst.
Ja, also ich muss sagen, ich finde eigentlich nahezu alle Mocks für die Bears gut, die in einer der ersten drei Runden auf Edge gehen. Also es ist einfach der größte Need von uns. Und wenn wir in den ersten drei Runden Edge-Spieler bekommen, haben die auch meiner Meinung nach großes Potenzial und definitiv die Fähigkeit dazu, in der NFL zu funktionieren. Ob es dann so ist, ist natürlich die Frage, aber auch ein Austin Booker, du hast vorhin schon gesagt und ich habe es auch schon gesagt, es ist einer meiner Crush, 6'4" and a half, 6, ja, gut, belassen wir dabei, 240 Pounds, ist ein Rohdiamant. Also er hat halt effektiv wirklich nur eine Season College gespielt, zuvor war er in Minnesota bei den Golden Gophers und hat da kaum und wenn, dann eigentlich nur Special Teams gespielt. Ja, bringt mit 1,95, 1,96 sehr große, sehr gute Größe und auch Länge mit. Hat einen ziemlich guten Motor, gibt nicht auf und ist so ein typischer Play-through-the-whistle-Guy. Und die brauchen wir vor allem auch auf Edge. Er ist ein sehr guter Run-Defender. Muss vielleicht noch ein bisschen Masse draufpacken, um gegen NFL-Offensive-Linemen ja wirklich effizient wirken zu können. Aber dafür ist ein Prospect da und deswegen gilt er auch als Rohdiamant. Er ist für mich ein High-Ceiling-Guy, bringt alles mit, um sehr guter Edge-Rusher zu werden, ist aber natürlich noch sehr unerfahren. Aber da hätte er ja auf der anderen Seite einen Monte Sweat, der ihm da so ein bisschen den Einstieg in die NFL versüßen könnte. Also ich bin großer Fan von Austin Booker und wenn man ihn an 75 bekommen könnte, auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, ich meine vor allem, weil du ihn immer noch in die Rotation mit DeMarcus Walker packen könntest und vielleicht hinten raus in der Free Agency Edge nochmal adressieren kannst. Du hast es gesagt, ne, Austin Booker hat halt nur ein Jahr High-Level-Production, aber dafür war diese Production dann Elite. Hat so ein bisschen auch prototypische Größe, Gewicht, hast du gesagt, kann er noch ein bisschen draufpacken. Sehr athletischer Typ, hat eigentlich alles und hat deshalb auch dieses riesen Ceiling. Ich glaube, Austin Booker ist ein Spieler, wo du, wenn du Glück hast, einen absoluten Steal im Draft landen kannst, gerade dann hinten raus in Runde 3. Ich sehe seinen Floor aufgrund der Production in der, seiner ganzen College-Karriere nicht so. Der ist natürlich auch in meinen Augen ein Spieler, der genauso gut floppen kann. Aber in Runde 3, wenn du dir noch jemanden dazu holst, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, Runde 3, das ist schon kein Surefire-Starter mehr. Deshalb finde ich das sehr, sehr interessant, damit so viel Upside Edge zu adressieren. Du hast es gesagt, wenn er an 75 da ist. Und ja, Dadrian Taylor-Demerson, Runde 4. Gerade so Runde 4 sind natürlich auch irgendwo Schüsse ins Blaue. Und ich mag den Spieler sehr. Ich habe drüber gesprochen. Wird, glaube ich, super in den Special Teams funktionieren. Wird eine gute Tiefe auf Safety mitbringen. Kann wunderbar hinter Kevin Byard und Jaquan Brisker lernen. Finde ich auf jeden Fall sehr solide. Auch hier werden die Needs adressiert. Und das ist es, was wir so ein bisschen sehen und was sich auch so durchgezogen hat. Irgendwie, egal ob du mit einem Trade reingehst oder ob du mit keinem oder nachher auch, wir haben auch einen Mock mit mehreren Trades, irgendwie verlieren kannst du nicht wirklich an Chicagos oder an Chicagos Positionen und da, wo man gerade steht mit dem Roster. Dann würde ich nämlich auch mir direkt den nächsten Mock angucken, in dem die Bears an 9 bleiben. Und zwar von Nick247 von Twitter. Matze, ich traue mir jetzt halt gar nicht mehr. Ich bin komplett verunsichert. Und ich gebe gerne am besten Gewissens an dich ab.
Ja, danke für die Einleitung. Wir machen weiter mit Nick. Er bleibt an 9, hast du gerade schon gesagt. An 1, Caleb, wie bei jedem Mockdraft, so wie sei schon mal gespoilert. Also ich denke, das muss man gar nicht mehr großartig vorlesen. An 9 pickt Nick dann Dallas Turner. Via Trade pickt er an 86 Jermaine Burton, Wide Receiver. An 122, also mit unserem Fourth Round Pick, pickt er Cedric Van Pran, Center. Via Trade an 127 Roger Rosengarten, Right Tackle. Oh, überragender Name, typischer Offensive Lineman Name. Und an 238 pickt er Jalen Key, Safety. Was die Kompensation für die Uptrades oder für die Trade-Ups oder Trade, ja, muss ein Trade-Up gewesen sein, stand nicht dabei, aber so viel.
Ich habe es mir mal rausgerechnet. Ich habe es mir mal rausgerechnet. Also ich kann natürlich jetzt nur spekulieren, aber für mich sah das so aus, dass die Bears von ihrem eigenen 75er-Pick oder für ihren 75er-Pick von Houston die 86, 127 und 238 bekommen haben. Es sei denn, man ist nochmal irgendwie hoch oder zurückgetradet und da habe ich jetzt irgendwas verpasst. Ja, wie gesagt, Caleb Williams brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Dallas Turner an 9 wahrscheinlich auch nicht. Damit sind die beiden größten Needs im Roster bedient. Und dann wird's ganz spannend, weil gerade an 86 mit Jermaine Burton, den ich ja auch sehr mag, der, glaube ich, ein Charakter ist, der da, das haben wir letztes Mal immer wieder erwähnt, sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, dass Jermaine Burton ein krasses Upside hat, weil er eigentlich alles mitbringt, um ein richtig guter NFL-Receiver zu werden. Und was bei dem Draft so ein bisschen auffällt, du hast Dallas Turner, du hast Jermaine Burton und du gehst mit Jalen Key mit 3 Alabama-Spielern. Das heißt, du holst dir auf jeden Fall Prospects von einem College rein, die wissen, wie man ja auf der größten Bühne auch produziert. Und finde ich auch ein ganz interessanter Ansatz, ne?
Total. Und ich finde es auch einfach einen guten Ansatz, mal von dem Nummer 75-Pick runter zu traden, weil ich finde, man redet immer viel über 9 und Downtrade von 9, aber an 75, man sieht, was man dafür bekommen kann, ist da auch Potenzial da und dadurch hat man auch 6 Picks in diesem Draft. Und du hast schon angesprochen mit Jermaine Burton, er ist ein High-Ceiling-Guy und ich glaube, über sein Skillset braucht man gar nicht großartig debattieren. Er ist ein wahnsinnig guter Deep-Ball-Receiver, 4-4-3 auf 40 gelaufen, soll sich sogar im Game, also ja, soll sich noch schneller anfühlen und soll sich noch schneller bewegen, wo ich halt so ein bisschen, und du hast gerade auch schon angesprochen, seine Character-Issues, haben die Scouts auch gesehen und da wurde gesagt, dass er zu viele Low-Effort-Plays hat in seinem Spiel und vor allem, wenn er als Decoy verwendet wird, also quasi als Ablenkung oder auch als ja nicht primäre Anspielstation vom Quarterback im jeweiligen Play. Und das ist natürlich, wenn man DJ Moore und Keenan Allen als Konkurrenz hat, etwas, womit er in Chicago dauerhaft gefaced wäre. Ist so die Frage, wieso sein Mindset und sein Effort in die NFL dann translated wird, aber an sich ist Jermaine Burton ein sehr interessanter Prospect.
Ja, dann hinten raus mit Van Pran. Haben wir auch, glaube ich, schon viel drüber gesprochen. Der Center aus Georgia, was wahrscheinlich jetzt so eine fürs Erste eine Backup-Lösung wäre, bei der man hofft, dass man sich da irgendwie in Runde 3 oder Runde 4 einen Starter irgendwie hinten raus noch entwickeln kann. Ich glaube, über Van Pran haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ich glaube, zu Beginn der ganzen intensiveren Mock-Draft-Zeit ist fast kein Chicago Bears Mockdraft ohne Van Pran in Runde 3 damals ausgekommen.
Ja.
Und
ja.
Roger Rosengarten, Tackle, ich meine, ja stimmt, er ist Right Tackle, ne? Er hat die Blindside von Michael Penix, weil er ja ein Lefty ist. Es würde halt bedeuten, die Frage ist halt, kann Roger Rosengarten auf beiden Seiten spielen? Kann er mit Braxton Jones competen oder will man vielleicht sogar Darnell Wright auf die linke Seite ziehen, um dann Rosengarten die rechte Seite anzuvertrauen? Hat auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht. Geht so ein bisschen, ich meine, Troy Fertano, ne, ist der Left Tackle in Washington. Geht da immer so ein bisschen unter, aber das waren auf jeden Fall auch zwei Gründe, warum Michael Penix da tagelang gefühlt Zeit in der Pocket hatte. Und Roger Rosengarten, du hast gesagt, klarer Tackle-Name. Da hinten raus finde ich, glaube ich, ein sehr, sehr stabiles Prospect und noch ein bisschen Competition für unsere Tackle-Position.
Ja, super spannend. Das, was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt, ist halt eben, dass er Right-Tackle ist und wir haben mit Daniel Wright unseren Right-Tackle für die nächsten 10 Jahre meiner Meinung nach gefunden. Klar, natürlich, wenn er flexibel ist und vielleicht auf Left-Tackle spielen kann. Also wenn, dann würde ich mir von dem Pick erhoffen, dass man ihn auch auf Left Tackle spielen lassen kann. Ich würde jetzt da nicht das Experiment eingehen und dann eine Ride auf einmal auf Left Tackle switchen, nur dass man einen Viertrunden-Pick mit Roger Rosengarten auf Right Tackle starten lässt. Das ist mir ein bisschen zu heikel, muss ich sagen, aber an sich ein guter Prospect, der hat es in Washington gezeigt und in Runde 4, glaube ich, ziemlich solide. Was ich nicht glaube, ist, dass man Cedric Van Pran in Runde 4 noch bekommt. Du hast gesagt, wir haben ihn immer eigentlich an 75 gehabt. Würde mich schon sehr verwundern, wenn er da noch da wäre, aber wenn er da wäre, ist für mich ein No-Brainer in der vierten Runde. Hast du zu Jalen Key, hast du da was rausgeschrieben oder hast du, also ich muss sagen, das ist dann Siebtrunden-Pick, da habe ich mich dann jetzt tatsächlich nicht mehr so krass mit befasst. Ist ein Depth-Signing, kann hinter Kevin Byard landen. ja.
Eine siebte Runde habe ich oder? Auch nicht mehr. Ja, ich würde jetzt mal auch ganz klar sagen, kann man machen. Ne? Aber nee, ich habe mich jetzt ganz ehrlich gerade auch in der Safety-Klasse mit siebten Runden oder prognostizierten siebten Runden-Prospects nicht beschäftigt, wobei ich es aber nicht schlecht finde, trotzdem noch irgendwie Picks in der sechsten und siebten Runde zu haben, um da, oder auch, ne, du siehst es jedes Jahr, dass irgendwie in der sechsten, siebten Runde oder sogar undraften noch irgendwelche Edelsteine, Diamanten da sind, die sich dann zu guten Startern entwickeln. Deshalb bin ich eigentlich auch immer ein Freund davon, hier und da mal so einen Dartpfeil zu werfen in die späten Runden. Warum nicht? Aber ja, inhaltlich kann ich euch jetzt keine finale Analyse zu Jalen Key aus Alabama geben.
Aber ja, was man sagen kann, Ryan Poles nailed die Late Rounds eigentlich immer ganz gut. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man mal so einen tiefen Pick noch hat in der siebten Runde. Und was daraus dann gemacht wird, Tiefe auf Safety, kann man nie genug haben. Ja. Vor allem mit Kevin Byard, der dann doch schon zur älteren Sorte gehört.
Ja, ich würde sagen, dann pick dir mal einen Mock raus von den Vieren, die jeweils mit einem Trade gearbeitet haben. Und zwar alle mit dem Trade an 9. Da ist mir egal, mit wem du. Fangen wir an, was dir gerade, wonach du lustig bist.
Okay. Ich muss kurz in meinem Dokument ein bisschen hin und her switchen. Ich würde einfach anfangen mit dem Draft, Mockdraft von Guido. Hat uns den auf Twitter zugeschickt.
Wie heißt, Guido der, wie heißt der denn auf Twitter? Wie heißt Guido denn auf Twitter?
Ich weiß ganz genau, warum du mir das jetzt überlassen hast. Danke dafür. Sehr, sehr, sehr einfallsreicher Name an dich, Guido. Shoutout. Grüße gehen raus. Wir sind natürlich ein familienfreundlicher Podcast. Lassen wir mal hier so stehen. So. Okay, er hat gepickt an 1 Caleb Williams, dann Downtrade von 9 an die 21 hat er gepickt Laiatu Latu. Dabei ist noch die 55 rausgesprungen mit Xavier Leggette, Wide Receiver. An 75 hat er Cedric Van Pran, Center. Und an unserem Viertrunden-Pick 122 Dwayne Carter, Defensive Tackle von Duke. Was sagst du?
Ja, also wie fast alle der von euch zugesendeten Mocks kann ich wunderbar damit leben, ne? Wenn sich so ein Draft am Ende so rauskristallisiert, wie in dem Fall im Downtrade mit Miami, wenn du gerade in den Top 100 dadurch quasi 1, 2, 3, 4 Picks hast, ne, finde ich vollkommen okay. Wie gesagt, ich glaube, das ist, glaube ich, immer in den Folgen zu kurz gekommen. Latu, ich mag den eigentlich sehr gerne, auch gerade technisch. Ich weiß nur nicht und ich mache mir echt Sorgen, gerade bei so Nackengeschichten bei einem Edge-Rusher. Aber grundsätzlich hätte er sogar das Potenzial, der beste Edge-Rusher dieser Klasse zu sein. Deshalb glaube ich, wenn man ihn da an 21 pickt, Wahnsinns-Technician, super, super krasser Typ. Ja, und Xavier Leggett hatte ich eben angesprochen, ne, ist halt ein Freak, wurde ewig auch mit DK Metcalf verglichen, halt ein bisschen kleiner, aber eine absolute Maschine, super, super harter, starker, schneller Ex-Receiver. Deshalb, da holst du dir auf jeden Fall eine stabile Option als Wide Receiver 3 rein, schließt damit die beiden größten oder zwei der größten Needs, ne, mit dem Wide Receiver 3 und der Edge Nummer 2 und baust hinten über die Center Backup und Defensive Tackle für die Tiefe noch ein bisschen. Auf jeden Fall eine gute Nummer. Also hier, ich wünschte, ich werde einen bekommen, der richtig scheiße ist, dass ich einen hier mal richtig vorführen kann. Aber ich glaube, weil das sind auch alles Fälle, wo ich denke, ja, das ist so die Range, an der ich mir vorstellen kann, dass die Spieler auch gedraftet werden.
Ja, total, bin ich voll bei dir. Eins meiner Lieblingszitate von Scouting Report von Xavier Leggette ist, he's built like a linebacker. Es ist tatsächlich bei ihm auch ähnlich wie bei Austin Booker auf Edge. Er hat auch wirklich nur eine wirkliche Season im College gespielt. Natürlich ein geringer Vergleichswert, aber sein Ceiling ist, ja, geht durchs Dach, also through the roof. Ich glaube, in unserem Receiving Core kann er da sehr gut lernen und hat sehr viel Zeit, sich auch weiterzuentwickeln und sein Spiel nochmal ja, zu verbessern und anzupassen. Aber Xavier Legette, wenn man den da bekommen kann, absoluter, absolut guter Prospect und wie gesagt, sehr High-Ceiling-Guy. Ansonsten 21, was man vielleicht noch sagen kann, eine Sache noch, an 21 kann man natürlich auch an Jackson Powers Johnson denken. Ist natürlich so die Range, wo ich sage, okay, zwischen 18 und 23 wird der vermutlich meiner Meinung nach gehen. In dem Fall geht man auf Edge und dann in der dritten Runde auf Center. Könnte man natürlich auch switchen, theoretisch. Man könnte auch sagen, okay, man geht erst auf Jackson Powers Johnson und dann an 75 auf Edge. Aber auch ich muss sagen, richtig guter Draft und würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Das Einzige, was mich halt so an Legette, wenn man das über das Prospect an sich spricht, oder die Probleme, die ich mit ihm habe, sind so ein bisschen, ja, er war auch wieder in seiner letzten Saison so Man upon Boys, ne? Der war, ist halt schon älter, hat ein spätes Breakout-Age, aber ich glaube, man draftet halt hier aktuell dann in Runde 2 an deinen aktuellen Wide Receiver 3. Und grundsätzlich halte ich trotzdem Legette für in dem Draft vielleicht sogar ein Top-10-Spieler auf seiner Position. Bei der Klasse heißt das auf jeden Fall was.
Total. Zu Dwayne Carter vielleicht noch kurz. 6'2", 302 Pounds. Ist ein sehr guter Run-Defender mit einem hohen Football-IQ. War auch Team-Captain bei ihm am College, bei Duke. Ja, sein Pass-Rush-Skillset muss noch erweitert werden. Also ist definitiv noch ausbaufähig. Er ist meiner Meinung nach Pro-Ready, wenn es darum geht, den Run zu stoppen und den Run zu verteidigen. Was aber das Thema Pass-Rush und Pass-Rush-Moves und ja, die generelle Durchsetzungsfähigkeit im Pass-Rush angeht, auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Aber wir reden hier von dem Round 4 Prospect und da muss man schon auch sagen, kommen nicht ohne Flaws, auch die First-Round-Picks kommen nicht ohne Flaws, deswegen kann man da gut mitarbeiten, denke ich.
Ja, und du hast ja irgendwo dann hinten raus auch oftmals mehr so Spezialisten, ne? Wenn du dann einen Defensive-Tackle hast, der gut gegen den Run ist, dann hast du hier und da halt auch viele Kandidaten, die ausschließlich Pass-Rusher sind. Deshalb glaube ich, dass dieses Gesamtpaket mit dem Elite-Upside dir irgendwann auch fehlt. Aber ich glaube, dass Tiefe gerade auch in unserem Defensive-Tackle-Room definitiv nicht schadet, so ein bisschen Competition zu den beiden Rookies und Andrew Billings reinzuholen, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Ryan Poles im Draft da irgendwas macht. Matze zeigt mir einen Daumen, perfekt, dann machen wir weiter. Welchen willst du machen? Jetzt gibt es keine komischen Namen mehr. Shoutout Guido. wen willst du machen? Mir ist es gleich. Dann mach du noch einen, dann übernehme ich die nächsten zwei.
Okay, apropos komische Namen, ich hätte noch einen von Biohähnchen.
Ja, aus Instagram, Shoutout geht raus. Damals auch Hörer einer der ersten Stunden gewesen. War immer fleißig am Start, deshalb auch nochmal hier, Grüße gehen raus. Danke für die Einsendung.
Okay, jetzt wird's, wir gehen langsam. Also wir haben angefangen mit den keinen Trades bis wenige Trades und jetzt wird's langsam ein bisschen komplizierter, auch für euch da draußen zum Zuhören. Deswegen spitzt eure Ohren und ich lese euch mal
den. Da hätte ich mal die Frage, ne? Ich habe die Trades, wo die Trades nicht mitgeschickt wurden, so versucht auseinander zu klamüsern. In dem Fall, boah, keine Ahnung. Da sind ja 1, 2, 3, 4 Picks, die nicht unsere sind. Und auch von, ich habe mal die Spots versucht nachzuvollziehen. Wir picken an dem Spot von den Cowboys, von den Bengals, von den Steelers und nochmal von den Cowboys und nochmal von den Steelers. Melde dich gerne nochmal und sag uns, wieso dein Trade abgelaufen ist und was für eine Kompensation es dafür gab. Würde mich gerne mal interessieren.
Genau, ich lese jetzt einfach mal vor, wen Biohähnchen da gedraftet hat. Und zwar an 1 Caleb Williams, an 24 via Trade Jackson Powers Johnson, an 49 via Trade Darius Robinson Edge, an 75 Ricky Purcell, an 84 via Trade Chris Jenkins Defensive Tackle, an 87 via Trade Cole Bishop, Safety, an 122 Theo Johnson, Tight End und an 195 Zion Tupola Fetui, Edge Rusher. Ja, ist okay, nimm mal, pack mal ein.
Ja, stabil, ey. Das ging ja richtig locker von der Zunge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Biohähnchen da einfach den letzten Pick nur gemacht hat, um 100%. Einen von uns aufs Glatteis zu führen, um uns Nas zu führen. Zion Tupuola Fetui. Ja, witzig. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob das sogar einer der, also mir fällt es total schwer, einen Lieblingsdraft hier rauszusuchen, weil manchmal geht's ja danach nach dem eigenen Board oder man guckt drauf, was halte ich für am oder ja für am realistischsten. Aber ich sag mal so, in dem Draft, aus dem du rausgehst, mit JPJ, Darius Robinson, dem Edge Rusher von Missouri, Ricky Purcell, dem Wide Receiver aus Florida, Chris Jenkins auf Defensive Tackle und Cole Bishop als Safety. Ich glaube, dann hast du sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, und dazu noch Theo Johnson, der von vielen Scouts so als ja, sehr Dark Horse im Tight End Room oder bei den Tight End Prospects gehandelt wird. Das ist schon ein sehr krasser Mock Draft, muss ich sagen. Also JPJ, ich bin ein Riesenfan mit Downtrade in Richtung 20. Kann man auch mit Latu machen, wäre ich auch total fein. Ich würde auch Latu früher picken sogar. Aber wenn JPJ an 20 oder hier an 21, nee halt, an 24.
24, ja.
Genau, wenn er an 24 da ist, würde ich sofort unterschreiben. An 49 dann Edge 2 adressiert mit Darius Robinson aus Missouri. 6 Fuß 5, 285 Pounds. Absoluter Riese auf Edge. Sehr powerful, sehr violent. Legt wenig Wert auf Technik, um es mal so zu formulieren. Sein Bullrush ist aber sehr sexy. Aber ja, nur von dem allein wird er in der NFL nicht dominieren können. Er hat sehr viel Raw Power, was auch wieder für ein hohes Ceiling spricht. Also ich glaube, wenn der seine Technik noch verfeinern kann und so ein paar Pass-Rush-Moves noch ihm beigebracht werden, hat der ein wahnsinnig großes Upside. Und auch hier ist wieder die Sache, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit Montez Sweat und dem Marcus Walker, so ein bisschen als Veterans, die ihn da ja, unterstützen können. Eigentlich eine gute Sache, oder?
Ja, absolut. Ich mag Darius Robinson sehr, sehr gerne. Auch alleine von seinem prototypischen Profil einfach. Wo ich hier halt sagen muss, das sind halt immer diese Mock-Drafts, ne? Und deshalb macht das immer Spaß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht bin ich auch selber einfach zu hoch auf ihn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ricky Purcell auf bis 75 fällt. Dritte Runde wäre schon extrem guter Value für so einen Receiver. Also dann, das ist auch so einer dieser Picks, wo ich sage, wenn das Board so fällt, Chapeau, ja, dann haben wir alles richtig gemacht, weil ist für mich ein ganz, ganz, ganz krasses Prospect. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen. Ich liebe seine Hände, ich liebe seinen Effort. Ricky Purcell, richtig geiler Wide Receiver aus Florida. Genauso wie Chris Jenkins für dritte Runde, Defensive Tackle aus Michigan, hat da einen richtig guten Job gemacht. Cole Bishop, finde ich auch, ist ein solides Prospect in Runde 3 aus Utah. Ja, aber da für mich springt so dieser Ricky Purcell, was den Value angeht, aus diesem Mock-Draft auf jeden Fall raus. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dieser Trade, ich weiß nicht, ob er zweimal in der ersten Runde zurückgetradet ist, irgendwie mit den Bengals und dann nochmal mit den Cowboys. Boah, keine Ahnung. Und dann irgendwie nochmal irgendwas mit den Steelers, verhackstückelt. Aber auf jeden Fall kreativ. Also wenn sowas Wildes passiert, dann haben wir auf jeden Fall Spaß in den vor allem ersten beiden Tagen.
Definitiv. Und ich glaube, also ich wäre total fein mit Tight End ab Runde 4, was auch hier der Fall ist. Ich glaube, in den ersten drei Runden muss es nicht unbedingt sein, weil wir wirklich nicht den krassen Need auf Tight End haben. Aber man muss sagen, Shane Waldron, das System von Shane Waldron, wir haben es schon so oft angesprochen, man kann nicht genug Tight Ends haben. Und mit Theo Johnson würde man dann einen Tight End holen, der ja einen wahnsinnig guten Frame hat mit 6 Fuß 6, 289 Pounds, ist ein sehr athletischer Tight End, hat ein solides Skillset, sowohl als Passcatcher als auch als sowohl als Catcher als auch als Blocker, ist natürlich mit 6 Fuß 6 für einen Rookie-Quarterback ein sehr angenehmes Target und kann ihn natürlich da dahingehend auch entlasten, kann lernen hinter Everett, hinter Kmet. Und ich glaube, einen Viertrunder kann man für einen Tight End dann schon mal ausgeben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Elite oder nicht die Position unseres größten Needs ist. Aber wenn man den Draft anschaut, Center, Edge, Wide Receiver, Defensive Tackle, da kann man dann auch mal einen Tight End picken, meiner Meinung nach.
Ja, absolut, absolut. Boah, hast du irgendwas Krasses zu dem Pick an 195?
Nee, also nicht viel. Ich habe rausgeschrieben 6 Fuß 3, 244 Pounds, sehr explosive und athletisch. Punkt.
Ja, guck mal, siehst du, guck mal, das ist doch schon mal etwas. Ist Edge Rusher, ne?
Ja.
Ja, ich guck gerade mal, wo er bei The Beast gerankt ist. So, Tupula. Das ist Live-Podcast.
Alter. Er ist halt auch sehr raw. Also, und ich glaube, wenn man ihn mit Darius Robinson in Kombination pickt und ihn dann quasi lernen lassen kann, hinter sogar Darius Robinson, Anführungszeichen, und dann noch Montez Sweat und Walker, ist das halt, es ist ein Investment, es ist ein Projekt. Kann man dann aber in der, fünfte Runde ist das, oder? Fünfte Runde. Kann man dann schon machen, glaube ich. Also vor allem, wenn er athletisch ist.
Ja, wenn er mit, also Dame Brugler hat ihn als Edge Rusher 27 und er hat eine Grade siebte Runde beziehungsweise Free Agent. Also undrafted okay. Free Agent.
Also sollte man ihn da auf jeden Fall noch bekommen und ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein Crush von Biohähnchen. Allein fürs Jersey wäre es eigentlich schon wert.
Ja, sieht bestimmt auf jeden Fall fett aus. Ist jetzt über 23 Jahre alt, halt auch gar nicht mehr der Jüngste. Aber wie gesagt, sechste Runde, let's go. Dann mache ich mal weiter. Und zwar, da habe ich ja jetzt noch zwei, die du mir übrig gelassen hast. Einmal ich glaube, ein langjähriger Hörer, hätte ich fast gesagt, wobei es uns seit einem Jahr gibt. Christian hat auf Twitter den folgenden Mockdraft geschickt. Und zwar, wie alle anderen auch, Caleb Williams an 1. Und dann ist er mit den Jaguars von 9 runter an 17 getradet. Zusätzlich hat er die 48 und 116 bekommen. An der 17 pickt Christian seinem Mockdraft via Trade Jared Verse, den Edge-Rusher aus Florida State. An 48 Ladd McConkey, Wide Receiver aus Georgia. An 75 Tavondre Sweat, Defensive Tackle der Longhorns. An 116 via Trade Bo Limmer, Center aus Arkansas. Und an 122 Jalen Wright, den Running Back aus Tennessee. Mats, was sind so deine Gedanken zu dem Mock?
Meine Gedanken sind, Downtrade für Edge Rusher finde ich schon mal sehr gut und kann ich mir auch vorstellen, dass es kommt. Jared Verse an 17 wäre, glaube ich, ein sehr guter Value für Verse. Ladd McConkey ist so eine Sache. Also er ist ein sexy Slot Receiver, brauchen wir nicht diskutieren. Hat einen super Top-Speed, ist twitchy, ist ein guter Route-Runner. Aber ich glaube, für unseren Wide-Receiver-Core, wenn ich jetzt nur die Bears anschaue, wäre ein X-Receiver, Big-Body-Receiver, Contested-Catch-Guy für mich passender. Man hat mit Alan Moore Route-Runner und auch mit Tyler Scott hat man jemand, den man im Slot einbinden kann. Und ich glaube, wenn wir die Chance in Runde 2 haben, einen Wide-Receiver zu picken durch einen Downtrade, würde ich da, glaube ich, eher auf einen massiveren, in Anführungszeichen, Wide Receiver gehen, wie jetzt zum Beispiel Xavier Leggett. Ich finde Ladd McConkey, wenn man es im Vakuum betrachtet, einen super sexy Prospect und definitiv einen der besten Prospects, wenn man jetzt so ins dritte Tier geht, der Wide Receiver, aber der Fit, den sehe ich nicht so ganz bei uns.
Ja, McConkey feiere ich als Receiver grundsätzlich. Also ich glaube, ich verstehe deinen Punkt da komplett, ich glaube, dass McConkey noch mehr sein kann, weil er ist ein exzellenter Route-Runner, gehört für mich auch mit zu den besten Route-Runnern dieser Klasse. Ist halt die Sache, ne? Wenn ich überlege, dass Justin Jefferson seinerzeit bei LSU auch maßgeblich im Slot agiert hat und man ihm außen nicht so zugetraut hat, natürlich will ich jetzt Ladd McConkey noch nicht mit Justin Jefferson vergleichen, nur ich mag halt alleine gute Route-Runner, da habe ich ein riesen Herz für. Ich glaube nur nicht, dass man ihn in 48 kriegt, das ist ja schon fast unteres, also frühe Mitte der zweiten Runde. Für mich geht Ladd McConkey schon Ende Runde 1 oder spätestens, würde ich sagen, zu den Panthers in Runde 2, deshalb auch so ein Pick, der auf jeden Fall Value hat. Jared Verse, glaube ich, sogar von den Edge-Rusher mit der beste Fit für die Bears aller oder der Top 3 Edge-Rusher. Deshalb kann ich da gar nicht so viel Schlechtes zu sagen. Interessant wird es dann irgendwie hinten raus nochmal. Jetzt hast du auf jeden Fall zweimal richtig gutes Value mitgenommen. Und dann mit Tavondre Sweat, der ja mittlerweile auch aufgrund von Concerns all over the place ist, Der geht ja zwischen frühe zweite Runde bis sogar in die sechste Runde, habe ich ihn schon fallen sehen. Ist natürlich ein Physical Specimen, ist ein absolutes Biest. Und ich glaube, also als Pass-Rusher ist er natürlich limitiert und seine Agilität ist natürlich auch stark limitiert bei den Maßen und dem Gewicht. Aber er ist natürlich eine Vollmaschine im, ja, im Run-Blocking. Er ist komplett, also er hat gar keine Probleme mit Double-Teams. Der ist unfassbar. Es gibt nur zwei große Fragezeichen bei Tavondre Sweat. Und das Gleiche habe ich, denke ich, halt auch bei Jermaine Burton. Einmal hatte diese krassen Character-Concerns. Jetzt gab es auch wieder Sachen, die so im Umlauf waren. Was so Character-Concerns angeht, halte ich mich immer gerne zurück. Aber wenn es offensichtlich ist, wenn du was mitbekommst, wegen Fahrerflucht, wegen Drogenmissbrauch, wegen Work Ethic sowieso, da werde ich schon immer hellhörig und ich weiß nie so genau, wie gut das am Ende des Tages zu Ryan Poles passt.
Ja, du sprichst es an und das ist auch genau meine Meinung. Also bin ich voll bei dir. Ich, allein vom Skillset finde ich Tavondre Sweat sehr intriguing. Also wirklich sehr intriguing und ich glaube, sein Skillset würde auch sehr gut zu den Bears passen, auch sein violent Spielstil. Aber ich denke auch, dass die Character Concerns, sei mal dahingestellt, ob alles wahr ist oder ob vieles auch ein bisschen aufgebauscht wird. Ich glaube, das ist eine Red Flag für Ryan Poles und kann mir nicht vorstellen, dass, also Ryan Poles ist nicht bekannt, dass er gerne Leute draftet, die Character Concerns haben, vor allem Concerns, die so offen kommuniziert wurden, wie die von Tavondre Sweat. Jalen Wright.
Aber, ey, wer weiß, ne?
Ja, ja, wir, definitiv. Man kann es nicht sagen, aber wir spekulieren hier ja ein bisschen. Jalen Wright in der vierten Runde finde ich interessant. Also Running Back Tennessee, 5 Fuß 10, 210 Pounds, ist ein absolutes Monster, ist ein physischer Runner, ein violent Runner. Trotz seines sehr physischen Spielstils ist er aber tatsächlich auch sehr geduldig und wartet, bis Gaps sich öffnen und ja, Plays quasi sich entwickeln. Hat da also auch die Geduld, hat so eine gute Mischung aus beiden, ist sehr schnell, ist explosive. Ich sag mal so, wenn er uns in Runde 4 in die Arme fällt, wir, Khalil Herbert wird uns vermutlich sehr wahrscheinlich verlassen nach dem Jahr und einen jungen Rookie Running Back kann man da dann mitnehmen, vor allem, wenn man den Value anschaut, den man bekommen hat durch den Mock-Draft von Christian. Was ich aber sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jalen Wright in der vierten Runde noch da ist. Also er zählt ja mit Trey Benson und Jonathan Brooks schon eher zu den Top 3 Running Backs der Klasse. Natürlich, die Klasse ist nicht so stark wie die Jahre zuvor, aber in der vierten Runde, meinst du, der ist noch da?
Boah, ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen. Für mich ist er mein Running Back 2. Ich meine, das ist ja so ein Draft, das ist ein absoluter Value-Draft, den Christian uns hier geschickt hat, ne? Mit Jared Verse an 17, mit Ladd McConkey an 48 und Sweat kann man auch gerne drüber diskutieren, dass man da absolutes Value in Runde 3 mitnimmt. Genauso wie ein Jalen Wright mit Runde 4. Du sagst vollkommen richtig, wenn man so ein bisschen darauf guckt, welche Spieler und da Best Player Available geht, ist das, glaube ich, total fair. Ich weiß nur nicht, wenn du noch oder den Running Back Room, den du aktuell hast. Ich sag mal so, hätte man jetzt DeAndre Swift nicht gesigned, hätte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen können, dass man da noch so eine Art von Spieler reinholt. So ist es, glaube ich, bei den wenigen Picks, die man hat. Ich meine, er hat jetzt noch 2 zusätzlich generiert. Dann vielleicht fair. Aber ich glaube, dass mir ein Running Back zu sehr ein Luxus-Pick ist für das, was wir im Kader haben und wo wir noch die Baustellen haben.
Ja, total. Da würde ich tatsächlich auch dann eher noch Cornerback sehen vom Need her, als dass man sagt, okay, man pickt Running Back. Aber so wie der Draft sich aufgebaut hat, kann man das schon verstehen. Und wenn man Jalen Wright, ich glaube halt nicht, dass er da noch da ist, aber an sich finde ich einen interessanten Prospekt.
Ja, genau. So, genau, ach, bevor wir es zu kurz kommen lassen, Bo Limmer von Arkansas Center, adressiert man auch nochmal, das ist dieses Twitter, oh, wow, das ist dieses Center-Tier, was eigentlich ganz, ganz spannend ist, von dem ich aber nicht so viel Upside erwarte, aber Bo Limmer aus Arkansas, ich habe ein bisschen was gesehen, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne, man holt auf jeden Fall ein bisschen Tiefe da in den Raum und ja, also an der Stelle in Runde 4 auch auf jeden Fall Value.
Yes, definitiv. Dann haben wir jetzt noch 2 Mock-Drafts, oder? Bin ich da richtig?
Ja, genau, 2 noch. Beide von Jan, a.k.a. Jaja. Grüße gehen raus. Und Shoutout. Auch nochmal Ja, Shoutout definitiv, unser PFF-Jan. Ja, der Gute hat es sich nicht nehmen lassen und neben dem vollen Familienleben auch noch zwei Mockdrafts ausgetüftelt. Grüße gehen raus an Frau und Kinder. Fangen wir mit dem ersten an, der ein bisschen kürzer geworden ist. Der eine ist nämlich ein richtiger Banger hinten raus.
Da hat er sich komplett ausgelebt.
Ja, ist so. Aber man muss auch mal Spaß dran haben. Dafür sind Mockdrafts ja auch einfach da und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß daran. Gucken wir uns den ersten Mock an und da tradet Jan mit den Seattle Seahawks von 9 runter an 16. Bekommt zu der 16 noch die 81, die 118 und ein Second Round Pick 25. Was ich halt extrem spannend finde, weil das der einzige Mock ist, wo wir auch in 25 Draft Picks generieren. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Guido hatte auch einen 25 Third. Dem Guido wollen wir da kein Unrecht tun. Aber ein Second 25, ja, 2025. Und ja, passt so ein bisschen in das, was Ryan Poles irgendwie versucht. Irgendwie scheint er die nächste Draftklasse ziemlich gut zu sehen. Da werden nämlich Picks gestackt. An 19 geht Jan ähnlich wie Christian eben auf Edge Rusher Jared Verse. An 67, oh, und das, ich wusste, dass irgendeiner den Spieler reinnimmt, Rook Orohoro, die Liner aus Clemson.
Stabil.
Orohoro, ne? Orohoro?
Orohoro.
Orohoro, Rook. die Liner aus Clemson. Dann den weiteren Pick über den Trade, dann Cooper Beebe, über den wir eben schon gesprochen haben, den Guard aus Kansas City. Und ja, dann wird es halt auch nochmal interessant hinten raus mit Wide Receiver Taj Washington an 129 und Mohamed Kamara, Edge Rusher aus Colorado. Das heißt, da wird irgendwie Edge zweimal adressiert, die Defensive Line wird adressiert. Ja, damit würde ich sagen, baut man auf jeden Fall das Fundament für eine mindestens Top 10 Defense, oder?
Ja, also der Mockdraft schreit nach Matt Eberflus, wurden alle Wünsche gewährt, die er haben könnte. Also wir haben in der Offseason ja jetzt viel offensive Baustellen geschlossen und man wird vermutet, oder es wird vermutet, dass Matt Eberflus jetzt am Zug ist mit seinem Draft und ich glaube, der Mockdraft bestätigt das ganz gut. Also er kriegt 3 Defensive Liner, oder? Worse? Ja, 3 Defensive Liner. Also ich glaube, da wird Matt Eberflus auf jeden Fall einer abgehen, wenn er den Draft sehen will.
Ja, finde auch überall krasses Value. Also Orohoro in Runde 3 zu kriegen, der teilweise auch schon frühe zweite Runde gemockt wird, wäre halt crazy. Aber bei den Defensive Linern finde ich es halt so schwierig, ne, weil die irgendwie all over the place sind. Ja, Cooper Beebe haben wir eben drüber gesprochen. Taj Washington haben wir jetzt hier drin, den anderen USC-Receiver. Ja, klein, speedy, ist absolut explosiv. Dann auch noch mal eine zusätzliche Waffe, um Caleb Williams die Möglichkeit zu geben, das Feld weiter zu öffnen. Wir haben es gesehen, Caleb Williams hat einen Raketenarm. Da sind auch mal 60 Air Yards kein Problem. Deshalb Taj Washington da auf jeden Fall auch mit der USC-Connection spannend. Und Mohamed Kamara als Edge-Rusher aus Colorado. Also man denkt so, ah, okay, voll, super weit hinten, aber es ist immer noch Runde 4 und da jetzt noch den zweiten Edge-Rusher reinzuholen und da in diese, ja, da auch die Möglichkeit zu haben, ihn mit in die Rotation zu packen. So ein Edge-Rusher hinten raus, glaube ich auch grundsätzlich keine schlechte Idee.
Ja, und was man sagen muss, wir sind aktuell halt tatsächlich eine Monte Sweat-Verletzung davon entfernt, eigentlich keinen Edge-Rusher zu haben. Deswegen da ein Double-Up oder Double-Down, je nachdem, auf Edge, finde ich gut und passt auf jeden Fall zu dem Mockdraft und zur Philosophie von dem Mockdraft, einfach in die Defensive jetzt zu investieren und vor allem in die Defensive Line. Cooper Beebe haben wir schon gesprochen, bei Rook Orohoro, ich hätte es einfach lassen sollen, ist halt, er ist sehr versatil. Also er ist noch ziemlich raw, hat aber Meinung nach alle Tools und spielt ja auch noch nicht so lange in Anführungszeichen Football, kommt ja aus Nigeria, meine ich, hat sehr viel Raum für Improvements. Ist halt die Frage, ob man jetzt auf Defensive Tackle 3 Projekte haben will, mit Pickens und mit Orohoro und dann, je nachdem, ob man Dexter noch als Projekt bezeichnet oder als, ja, schon weiter als ein Projekt. Ist halt die Frage, aber weil man hat Pickens, ja. Man hat Pickens, bei dem man sich definitiv noch Improvement erwartet in der kommenden Saison. Dexter sowieso, aber da ist man schon eher in der Richtung, okay, es wird passieren und es ist eigentlich alles dafür gesetzt, dass er sich noch verbessert. Und bei Ohoro ist es halt tatsächlich, er ist schon ein Projekt.
Ja, und muss man halt sagen, sieht wahrscheinlich auch richtig geil auf dem Trikot aus, ne? Und den dann in der Live-Übertragung bei dem Sack zu hören, scheppert wahrscheinlich auch ordentlich. Von daher, glaube ich, ganz, ganz nice. Habe ich nämlich so auch in dem Bears-Mock bisher noch nicht so häufig gesehen, ne?
Ja, definitiv. Also sehr spannender Draft. Vor allem die Defensive Line kommt da sehr gut weg beim Jan.
Absolut. Dann würde ich jetzt auch mal direkt den zweiten Mock von Jan mit reinnehmen. Und zwar hatte er zuerst, also er hatte ja zweimal in der ersten Runde runtergetradet. Haben wir so auch noch nicht so häufig gesehen. Ist halt, glaube ich, auch in der NFL-Geschichte nicht so häufig passiert. Aber ich glaube, kein Szenario, was ich ausschließen würde. Weil wenn Poles an 14 zurückgeht und seine Spieler nicht da sind oder noch irgendwie 3-4 Spieler auf dem Board sind, die er sich vorstellen kann und jemand beispielsweise für einen Top-Corner hoch will oder für einen Tackle, dann kann ich mir das auch vorstellen. Denn Jan ist zurückgetradet. An 14 hat dafür die 45 und die 175 bekommen. Und danach ist er nochmal von der 14 an die 20 zurückgetradet, hat dafür die 51 und die 119 bekommen. Das heißt, in Summe hat Jan in diesem Mockdraft via Trade für den 9th Overall Pick die 20, die 45, die 51, also zwei Second Round Picks zusätzlich und die 119 und die 175 akquiriert. So, gucken wir uns mal an, was, ja?
Nee, passt, mach weiter.
Ja. Okay, was Jan damit gemacht hat, ist nämlich auch dann ganz spannend. Und zwar ist er auf einen meiner Draft-Crushes gegangen, und zwar an 20 auf Byron Murphy, Defensive Tackle von den Texas Longhorns. An 45, wie wir eben schon in der ähnlichen Range hatten, Xavier Leggett, Wide Receiver aus South Carolina. An 51 dann auf Edge mit Jonah Ellis, wieder zweimal Defensive Line an der Stelle. 75, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag, Ben Sinnott, Tight End aus Kansas State. An 119 dann Brennan Jackson, noch ein Edge-Rusher. Also wir sehen schon so ein bisschen, wo die Vorliebe vom Yaya liegt. Und dann ein weiterer Crush anscheinend ist Taj Washington, denn da auch Runde 4, 122 und Runde 5 mit Missouri-Tackle Jevon Foster. Also wild, aber hat was, ne?
Hat definitiv was und du hast gerade auch schon einleitend gesagt, das ist tatsächlich auch das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Eine Variante, die man nicht so oft sieht in der NFL, aber an sich eine Variante, die ich Ryan Pose auf jeden Fall zutrauen würde. Also der Double Trade Down und vor allem den Value, den man daraus bekommt, ist natürlich heftig und provided uns mit jeder Menge High-Value-Picks. Mit zwei Second-Rounder und dem First-Rounder, wie du gerade schon gesagt hast. Byron Murphy an 20 ist, glaube ich, eine gute Range. Ich würde ihn, glaube ich, so ab circa 13 picken, würde ich jetzt mal sagen. Aber an 20, tolle Range. Wir haben schon viel über Byron Murphy gesagt. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich glaube, wir haben ihn jetzt schon in 2 oder 3 Folgen sogar thematisiert. Xavier Leggett haben wir auch schon angesprochen. Built like a linebacker. so ein geiles Zitat. Aber er ist ja einfach ein physisches Monster und gibt einem einfach DK Metcalf-Vibes. Jonah Ellis ist ein High-Motor-Guy, ein sehr technischer Edge-Rusher, der aber auch mit einem Bullrush gewinnen kann. Gegen den Lauf ist er aber eher durchschnittlich. Ist nicht drastisch, also ist nicht komplett schlecht gegen den Run, nicht falsch verstehen, aber im Vergleich zu anderen Prospects, und ich finde, die Edge-Klasse dieses Jahr ist tatsächlich sehr, sehr gut gegen den Run. Und da sticht Jonah Ellis schon raus, dass er eher Durchschnitt ist, was die Run-Verteidigung angeht.
Ja, vor allem ist Jonah Ellis so von seinem Frame halt nicht so krass, ne? Ist mehr ein kleinerer Edge-Rusher. Ich glaube, ihm fehlt da eventuell, je nachdem, was man sucht, deshalb kann es sein, dass er auch vielleicht eher so eine Rolle als Spezialist bekommt. Ja, da weiß ich nicht, ob es für den ganz, ganz großen Wurf reicht. Aber ich sehe unglaublich viel Upside bei Jonah Ellis, weil ich viel darin sehe und er in vielerlei Hinsicht noch so roh ist. Aber ich glaube, dass er da sich noch entwickeln kann. Aber ich mochte Jonah Ellis tatsächlich sehr. Aber kann halt auch, dass so ein Spieler, da kann alles mit passieren. Ne? Ich finde den Floor nicht so hoch, aber das Upside ist auf jeden Fall da. Es hat einen sehr, sehr spannenden Spieler, genau wie bei Ben Sinnott. Da habe ich mit Jan nämlich auch schon mal drüber gequatscht. Tight End aus Kansas City, mag ich sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Spieler, ich weiß nicht, ob mir Runde 3 zu früh ist für einen Tight End. Du hast eben schon mal angesprochen, Runde 4 wäre schon maximal so die Range, in der man auf Tight End gehen sollte, unserer Einschätzung nach, weil die Needs auf anderen Positionen dann doch eher da sind auf Value-Positionen. Aber ich mag Ben Sinnott sehr, finde ich auch in der allgemeinen Wahrnehmung sehr, sehr underrated.
Ja, ich muss sagen, Ben Sinnott, ich finde, er ist ein guter Prospect. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist in vielem gut, aber in nichts extraordinär. Er ist ein guter Pass-Rusher, er ist ein guter Route-Runner, er ist ein guter Blocker, aber ich finde, er hat nichts, wo er wirklich heraussticht. Also ich glaube, er kann ein guter NFL-Spieler werden und hat auch definitiv das Potenzial, sich da noch zu verbessern. Vor allem Explosiveness ist so eine Sache, wo man sich vielleicht noch so ein bisschen, ja, Verbesserungspotenzial wünschen würde. Aber ich, also für mich sticht er nicht so raus, muss ich sagen.
Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Dane Brugler hat ihn auf 6 in Runde 4. Würde ich mich jetzt nicht groß beschweren. Ist auch noch relativ jung mit 21 Jahren.
Ja, definitiv.
2002er Jahrgang, also ich glaube.
Ja, ja, aber Runde 4 ist halt nochmal was anderes wie jetzt an 75 in der dritten Runde. Ist halt so eine Frage.
Ja. Ja, genau. Ja.
Also. Was ich damit sagen will, ich glaube, für den Drittrunden-Pick an 75 ist er mir zu, ja, keine Ahnung, ich finde, er hat nicht den einen extraordinären Skillset, wo man sagt, okay, dafür pickt man ihn in der dritten Runde. Ich glaube, er ist ein guter Prospect, er kann ein sehr solider Prospect werden, aber in der dritten Runde würde ich ihn, glaube ich, noch nicht picken.
Ja, ich glaube, dass Jan hier mit so ein paar My Guys gegangen ist, ne? So ein Ben Sinnott mit dem Jonah Ellis. Das sieht für mich so aus, genau wie ein Brandon Jackson, der hier meinem Geschmack nach auch eine Runde zu früh geht. Hätte ich eher so Richtung Runde 5. Naja, was soll ich sagen? Inhaltlich kann ich da nicht so viel zu sagen, aber so bis Runde 4 bin ich mir also relativ safe, was meine Prospects angeht. Brandon Jackson würde da für mich aber noch rausfallen. Aber auch hier fällt auf, ne, man holt den zweiten Edge-Rusher rein, man holt Tiefe rein. Und ich glaube, ja, gerade auch die Tatsache, dass man bis Runde 4 einiges an Picks generiert, zeigt so ein bisschen, es könnte auch ein Weg sein, den man geht, ne? Wenn man sagt, okay, wir haben hohe Picks, damit kann man auf jeden Fall noch mehr Kapital generieren. Ja, ausschließen wollen wir es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall eine spannende Idee.
Vor allem in der zweiten Runde ist so viel Talent da, finde ich, dieses Jahr. Ich glaube, ich finde, es gibt so viele interessante Day-2-Prospects, Early-Day-2-Prospects in der zweiten Runde, wie jetzt auch hier eine Leggett oder den Jonah Ellis. Ich hab's angesprochen, natürlich, er hat so seine Sachen, wo Improvement da ist, aber es ist ein richtig, richtig guter Edge-Prospect, der natürlich eine gewisse Begrenzung hat bei seinem Frame, 6 Fuß 2 mit 248 Pounds. Aber das ist ja auch nichts, was man nicht noch bearbeiten kann. Also ich glaube, Jonah Ellis kann auch ein richtig guter Spezialist werden. Da ist die Frage, ob man dann einen Spezialist in der zweiten Runde pickt. Aber ich sehe ihn schon, er hat auch das Potenzial, nicht nur Spezialist zu sein.
Ja, das waren soweit, wenn du nicht noch eine ausführliche Analyse zu Jevon Foster, dem Missouri Tackle, gemacht hast, sind wir dann durch mit euren Mockdrafts. Ja, ich glaube, so geil die Zeit auch ist und so viel Spaß das macht, und das war so unsere erste Coverage auch, umso fröhlicher, happier, glücklicher sind wir damit, wenn endlich Donnerstag auf Freitagnacht ist und wir endlich wissen, was an 9 passiert. Man nimmt das jetzt schon so für Gott gegeben, dass Caleb Williams in Chicago ist. Aber ab Donnerstag wird es dann auch endlich offiziell sein. Aber abschließend zur Draft-Season. Matze, erzähl mal, wie ist so deine erste richtige Draft-Coverage für dich gelaufen?
Ich muss sagen, Wenn man so ein Fazit zieht, würde ich mich da sogar an deine Anfangsworte ein bisschen berufen. Es ist super spannend. Es ist dann auf die Zeit über irgendwann auch anstrengend, weil man dann am Anfang ist man noch so, boah, ich will möglichst viele Prospects anschauen, ich will mir möglichst viel dazu durchlesen. Aber je weiter man dann zum Draft kommt, denkt man sich, puh, liest man ihn jetzt wirklich noch durch? Im Endeffekt, man hat 4 Picks, man hat vielleicht 5 Picks. Die kommen eh alle nicht. Aber dann denke ich wieder dran, wie du auch gesagt hast, ich glaube, die kommende Saison wird super spannend. Es wird super spannend, die ganzen Prospects zu sehen. Es wird super spannend, seine Meinung, was man so hier herausgeschrien hat, ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, okay, wie haben die wirklich in der NFL eingeschlagen? Hat jemand eingeschlagen? Ist jemand komplett unter dem Radar gelaufen? Und es gibt ja viele High-Ceiling-Guys, haben wir auch heute wieder ein paar besprochen. Aber was ein High-Ceiling halt auch sein kann, ist nichts, also dass er das Potenzial überhaupt nicht in die NFL übertragen kann, das ist definitiv eine Variante und eine Option, die da sein kann. Und ich glaube, das finde ich ganz spannend und ich freue mich auf die Season noch mehr als zuvor, als ich nicht so tief in den Prospects drin war und in der Draft Coverage dementsprechend. Ich habe es als Mehrwert empfunden, bin aber froh, dass es jetzt dann vorbei ist. Wie geht's dir damit?
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was man am Ende des Tages oder am Ende der kommenden Saison dann schlussendlich aus seiner oder aus unserer, ich aus meiner Draft-Coverage mitnehme, ob man da schon Schlüsse ziehen kann, okay, da habe ich mich grundsätzlich bei der Bewertung von einigen Aspekten total geirrt und da habe ich Sachen komplett falsch eingeschätzt. Da bin ich schon mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die kommende Draft-Klasse hat. Vielleicht werde ich auch dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr College generell schon während der Saison gucken, dass ich den einen oder anderen Spieler schon mal mehr gesehen habe. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch NFL und vor allem sind wir Chicago Bears Fans. Dementsprechend freue ich mich jetzt einfach, dass Caleb Williams und mindestens noch ein wirklich guter Prospect am Ende in Chicago landet. Ich freue mich sehr auf Donnerstag. Und genau, ihr wisst Bescheid, die Jungs die müssen noch mal ein bisschen mehr Werbung schalten, glaube ich, sonst müssen wir das nachher übernehmen. Wir gehen am Donnerstagabend, gehen wir live für euch. Wir gehen natürlich nicht nur live für euch, wir gehen live, auch weil wir Bock drauf haben. Sind wir mal ganz ehrlich, wird unsere erste Live-Geschichte sein. Ich freue mich da drauf. Ich glaube, die Brocasters, das wollen schon relativ zügig, relativ früh irgendwie online gehen, weil die haben noch einiges vorbereitet an NFL-Hörer-Quiz, an generellen Takes und weiß ich nicht, ne? Wir wollen noch einen Mock-Draft machen, glaube ich. Da schauen wir mal, wenn wir da reinstarten. Ich fahre ja am nächsten Morgen relativ früh nach Brügge übers Wochenende. Deshalb muss ich mal gucken, wie sehr ich dann Tag 2 covern kann. Aber grundsätzlich werden wir da für euch am Start sein, wenn ihr wenn ihr irgendwo RTL laufen lasst, wenn ihr irgendwo NFL Network laufen lasst, natürlich nur auf dem zweiten Screen, dann könnt ihr uns natürlich auf dem ersten Screen laufen lassen. Zu uns bekommt ihr natürlich dann neben der Analyse von den Jungs, von den Broadcastern über die komplette erste Runde des Drafts auch von uns unsere Einschätzung und natürlich auch irgendwelche Side Notes und Nebenstimmen zu den Bears-Picks mit. Deshalb schaltet auf jeden Fall ein, guckt auf Twitter, guckt auf Instagram, da machen wir die nächsten Tage noch ordentlich Werbung und rühren da die Trommel. Wir gehen auf jeden Fall auf Twitch online. Wenn ihr vorab schon mal suchen wollt, sucht mal die Football Broadcasters. Die werden das Ganze hosten. Wir drei werden da zu Gast sein. Und und ich glaube, an dem Draft-Wochenende feiert ja auch Arne, unser lieber Arne, dann in seinen Geburtstag, ne? Ist das richtig?
Ja, Arne feiert am Samstag seinen 30. Geburtstag, genau. Also mal gucken, wie der dann so drauf ist, was das Wochenende kommt.
30 wird der Arne?
Ja.
Ach, Herr Jemine, ey.
Ja, mal schauen. Also ich glaube, er hat ein sehr spannendes Wochenende vor sich, sowohl ab Donnerstag bis wahrscheinlich Sonntag.
Ja, du bist da, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kann leider nicht wegen Fußball und ich schaff's leider nicht, zu ihm zu fahren. Ist dann doch eine kleine Reise, aber ich bin in Gedanken bei ihm und ich hoffe, dass wir uns spätestens, keine Ahnung, im Sommer irgendwann mal sehen und vielleicht auch mit dir dann zusammen mal was starten können.
Ja, safe. Wir müssen sowieso noch gucken, dann machen wir das mal on air. Die meisten Leute haben eh schon abgeschaltet. Wir müssen mal gucken, wie wir die, das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen, wie wir die Coverage des zweiten Tages irgendwie machen, dann den Samstag, weil ich glaube nicht, vielleicht kann ich zwischendurch mal ein paar Takes aufnehmen und die könnt, vielleicht nehme ich mein MacBook einfach mit und quatsch irgendwas rein, wenn ihr irgendwas aufnehmen wollt oder du, dass du ein paar Takes machst, denn da wollen wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie, wenn möglich, für euch da zu sein. Vielleicht ein bisschen verspätet, aber wir gucken, dass wir am Wochenende noch irgendwie hier und da was rausbringen. Vielleicht noch nach der ersten Runde, dass wir uns nach unseren Picks mal kurz rausziehen und ein kleines Short für euch machen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht auch erst nach dem Draft. Da gucken wir mal. Sonst mache ich was alleine. Irgendwas kriegen wir schon auf jeden Fall hin.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, in irgendeiner Form werden wir auf jeden Fall auch den zweiten und dritten Tag für euch covern. Vielleicht kommt auch ein Drunken-Podcast von Arne, ich weiß nicht, nachdem er sein Bierfass leer hat, kann ja auch sein, dass er denkt, er will was aufnehmen. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall was kommen.
Und so verbleiben wir erstmal in den nächsten Tagen, sagen wir euch noch, wie es weitergeht. Ich denke, dann kommen noch ein, zwei Folgen und irgendwann dann mittelfristig werden wir uns auch dann in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden. Und bevor wir euch jetzt auch weiter langweilen mit unserem Off-Talk hier, bringt ja auch keinen weiter, das machen Matze und ich dann mal die Tage, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört und uns auch für diese Folge fleißig eure Mock-Drafts geschickt habt. Ich habe mal so reingeguckt, was so Abonnenten angeht und was zuverlässige Hörerzahlen angeht und so. Wir steigen da tatsächlich stetig. Ich bin da sehr happy drüber. Wir haben durch den Zusammenschluss nochmal richtig irgendwie eine Menge an Hörern generiert. Da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für. Wir danken jedem Einzelnen von euch, dass ihr da wirklich jede Woche einschaltet und uns zuhört, uns das Feedback gebt. Ihr könnt auch gerne sagen, wenn der Matze oder der Arne euch nicht gefallen, das ist vollkommen das ist vollkommen okay. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch ein bisschen Werbung zu machen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, X, schreibt uns, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung auf eurem Podcast-Hosting-Service eurer Wahl da. Schreibt uns, wenn ihr keine Social-Media-Accounts habt, schreibt uns gerne über bearsbamboozled@gmail.com. Tretet dem Fanclub bei, ist eine coole Community. Supportet uns weiter, so wie ihr es bisher tut. Und dann wünsche ich euch allen viel Spaß von Donnerstag auf Freitag und wir hören uns dann auf jeden Fall. Ich bin raus, danke fürs Einschalten. Bear down.
Absoluter Automatismus bei dir. Bear down, macht's gut.